Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen zu zweites Buch Mose, Kapitel 20, Vers 15. Ein Vers. Wir machen gerade die 10 Gebote durch. Wir gehen Vers für Vers durch das zweite Buch Mose. Und heute haben wir auch ein sehr aktuelles Gebot oder Verbot. Eines, das uns alle betrifft. Das 8. Gebot. Und es wird auch oft verniedlicht oder so ein bisschen als eine Bagatellsünde gesehen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von der Frau Meier, die ihrem Mann ihr Leid klagt. Und sie sagt, stell dir vor, wir müssen unsere Waschfrau entlassen. Sie hat uns nämlich bestohlen. Und der Ehemann fragt, was fehlt denn? Und die Frau antwortet, die 4 Bettlaken aus dem Grand Hotel und die Tischdecken aus dem Hilton Hotel. Also ist oft so ein Punkt, wo wir vielleicht auch einen blinden Punkt haben in unserem Leben. Aber im 2. Mose 20, Vers 15 heißt es kurz und bündig, du sollst nicht stehlen. Alles klar? Können wir unsere Bibeln wieder zuschlagen und beten und nach Hause gehen. Ich denke, es ist leicht zu verstehen. Wir haben es alle verstanden. Aber wir wollen heute vor allem deswegen schauen, wie wir es anwenden können, was es für uns persönlich bedeutet in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Zuerst machen wir noch ein bisschen Auslegung. Nämlich erstens dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, setzt Privatbesitz voraus. Setzt voraus, dass jemand Besitz hat, sonst kann man ihn nicht beklauen. Also es ist okay, es ist gut, Eigentum zu haben, solange du es nicht auf unmoralischem Weg erworben hast, zum Beispiel durch Klauen oder Betrug oder es die Bank ausgeraubt hast. Wenn du deinen Besitz durch harte Arbeit erworben hast oder du hast geerbt hast, ein Geschenk bekommen hast, dann ist es okay. Also die Bibel lehrt keinen Sozialismus oder Kommunismus in dem Sinn. Ich weiß, es gibt diese eine Stelle in der Apostelgeschichte, als sich tausende Leute bekehrt haben zu Pfingsten und die Gemeinde, die Jünger in Jerusalem haben zusammengelegt, um all diese neuen Geschwister zu versorgen, die von überall her nach Jerusalem gekommen waren. Aber das war freiwillig. Wir lesen dort die Geschwister haben wieder ihre Habe gebracht, um zu teilen, ihr Geld oder ihr Feld. Also wir sehen auch da wieder Privatbesitz. Die Bibel lehrt uns persönliche Verwalterschaft. Wenn alles allen gehören würde, dann könnte man nicht klauen, oder? Zweiter Punkt, den ich gerne machen möchte. Wem gehört denn alles? Wem gehört alles? Genau, Gott gehört alles. Zum Beispiel in Hiob 41, was unter dem ganzen Himmel ist, mir gehört es, sagt Gott da. Oder 5. Mose 10, Vers 14, siehe dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und die Erde, der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Oder 2 Verse aus dem Neuen Testament. 1. Korinther 6, Vers 19, den hat man letzte Woche. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. 1. Petrus 1, Vers 18, dazu natürlich, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erkauft worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel oder Leben, Lebensstil, sondern von dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also Jesus hat dich erkauft auf dem Sklavenmarkt der Sünde. Er hat dich erlöst, er hat dich freigekauft mit seinem eigenen Leben. Deswegen gehörst du mit allem, was du hast und allem, was du bist, ihm. Siehst du das so? Die Bibel lehrt uns, dass wir nicht wirklich Eigentümer sind von dem, was wir haben, sondern Gott ist der Eigentümer und wir sind seine Verwalter. Das heißt, ihm gehört alles, aber er hat uns manche Dinge anvertraut, mit denen dürfen wir wirtschaften oder haushalten, wieder für ihn. Mit unseren materiellen Ressourcen, aber wir könnten genauso gut an die Zeit denken. Zeit ist ja oft Geld, ne? Wir könnten auch an unsere Gaben, Begabungen denken. Wir wollen gut wirtschaften für Gott. Wir haben da auch Entscheidungsfreiheit, auch Verantwortung. Immer wenn wir Entscheidungsfreiheit haben, haben wir auch Verantwortung. Denkt an das Gleichnis, das Jesus von den anvertrauten Pfunden erzählt hat. Er hat den guten Verwalter gelobt, der das Eigentum seines Herrn vermehrt hat. Aber er ist der Eigentümer. Das heißt, der Eigentümer darf jederzeit reinreden, seinem Verwalter, und sagen, hey, ich möchte, dass du mein Haus verkaufst, für das du Verwalterschaft hast zum Beispiel. Oder ich möchte, dass du so und so viel Geld gibst. Oder für diesen oder jenen Zweck. Ich möchte, dass du mein Auto, dem Missionar von mir, der gerade auf Besuch ist, borgst. Ich möchte, dass du die Zeit und die Gaben, die ich dir gegeben habe, für diese oder die andere Sache einsetzt. Darf Gott das in deinem Leben? Darf Gott so in deinem Leben sprechen? Bezüglich der Dinge, die er dir anvertraut hat? Oder bist du vom Verwalter zum Eigentümer geworden in deinem eigenen Denken? Hast du deinen Chef, den Herrn, den Eigentümer beklaut? Und seht ihr, die Wurzel von Diebstahl ist wieder im Herzen. Ist wieder Götzendienst eigentlich. Habsucht werden wir lernen im letzten Gebot. Habsucht, die dazu führt, dass du dich selbst an Gottes Stelle setzt. Na, du machst dich plötzlich zum Eigentümer. Du setzt dich selbst an Gottes Stelle. Das ist so der ultimative Götzendienst eigentlich. Auch der lächerlichste, denn eines wissen wir sicher, dass es Gott gibt, aber dass du nicht Gott bist. Ich denke, wir kennen uns gut genug, um zu wissen, dass wir nicht der perfekte, heilige Schöpfer sind von allem, was existiert. Deswegen ist es so lächerlich, wenn wir uns selbst an seine Stelle setzen. Habsucht. Habsucht ist die Sucht nach mehr, als ich habe. Ich will mehr haben. Rockefeller wurde mal gefragt, wann hat er endlich genug, wann ist er zufrieden, und er hat gesagt, na, immer ein bisschen mehr. Das ist Habsucht. Sucht nach mehr, als ich eigentlich brauche. Habsucht ist auch ein Mangel an Zufriedenheit. Im Hebräerbrief 13, Vers 5 steht, der Wandel oder euer Leben sei ohne Geldliebe. Nicht ohne Geld, aber ohne Geldliebe. Ist ja gut, wenn wir es haben, ne? Aber wir wollen es halt lieb haben. 1. Timotheus 6, Vers 10 als Klammerbemerkung. Da steht, eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe. Nicht, dass jeder einzelne von uns wirklich alles Böse tut, aber Geldliebe hat manche Menschen zum Diebstahl getrieben, vielleicht sogar zum Mord, zu Verleumdung, zu Betrug, Unterschlagung, all diese unschönen Dinge. Und es ist Götzendienst. Im Hebräerbrief 13 heißt es weiter, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er, Gott, hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Also Habsucht offenbart auch einen Mangel an Gottvertrauen. In Philipper 4,19 sagt der Paulus, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist seine Verheißung. Und wir können dann natürlich gleich auch an Matthäus 6 denken, an die Bergpredigt, wo Jesus gesagt hat, seid nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. denn nach all dem trachten die Nationen, die Menschen, die Gott nicht wirklich kennen, den wahren Gott zumindest nicht. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Also sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, macht es zur Priorität und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Guckt, dass euer Leben von Gott beherrscht ist und vertraut ihm und dann wird er euch alles geben, was ihr braucht. Das ist Gottes Verheißung an uns. Und ich habe das erlebt, dass Gott immer treu war. Er hat mich und uns als Familie immer versorgt mit dem, was wir wirklich brauchen. Nicht immer mit all dem, was wir wollen, aber mit all dem, was wir brauchen. Und wenn wir habsüchtig sind, dann offenbart es auch Unglauben. Dass ich nämlich nicht darauf vertraue, dass Gott mich versorgt, sondern ich muss alles selber festhalten. Paulus schreibt im Philipperbrief 4, Vers 11, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Auf gut Deutsch, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Das kann man lernen. Das muss man lernen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir als zufriedene Menschen geboren werden. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Und zu vertrauen, wenn er mir etwas nicht gibt, dann brauche ich es nicht. Das ist ein Glaubensschritt. Paulus sagt, ob ich Mangel habe oder ob ich Überfluss habe, ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe, weil ich Jesus habe. Und er ist der Wichtigste. Und wenn du Jesus hast, dann bist du ein reicher Mensch. Dann kannst du zufrieden sein. Wir müssen es lernen, uns an ihm genügen zu lassen. Also noch eine Frage heute. Bist du ein zufriedener Mensch? Wenn nicht, dann bist du ein potenzieller Dieb. Okay, weil das ist das Problem. Da ist die Wurzel des Ganzen. Und dann bist du nicht Gott ähnlich, sondern eigentlich dem Teufel ähnlich. Von ihm heißt es, er ist gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Also der Teufel ist ein Dieb. Im Gegensatz zu unserem guten Hirten, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Unser Herr ist ein Geber, kein Dieb. Unheimlich freigebiger, großzügiger Gott. Und wir haben ihn. Und er will uns haben. Deswegen ist der Erste, den wir beklauen können, er, Gott. Das war vielleicht nicht euer erster Gedanke, als ihr das Gebot gehört habt. Aber es ist eigentlich der Wichtigste. Er ist der Erste, den wir beklauen können. Wir stehlen Gott sein rechtmäßiges Eigentum, wenn wir ihm nicht völlig hingegeben sind. Wenn wir ihm nicht voll zur Verfügung stehen. Wie gesagt, er hat uns erkauft. Wir gehören ihm. In Malachi 3,8 sehen wir eine zweite Art, wie wir Gott bestehlen können. Ihr beraubt nicht, sagt Gott da zu seinem Volk. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Und Gott antwortet im Zehnten und im Hebopfer. Also Gott hatte seinem Volk ja im Alten Testament aufgetragen, 10% ihres Einkommens in den Tempel zu bringen, zur Versorgung des Tempels und der Vollzeitlichen, würden wir heute sagen, also der Priester und der Leviten, die vollzeitlich da im Tempel gedient haben. Und dann darüber hinaus gab es noch weitere Opfer, weitere Zehnte zur Versorgung der Armen und so weiter. Aber dieser Zehnte, diese 10% des Einkommens im Alten Testament hat eigentlich alles symbolisiert. Das war ein Glaubensschritt, ein Vertrauensakt, zu sagen, okay, Gott, ich erkenne an, dass alles dir gehört. Mein ganzer Besitz. Und deswegen gebe ich dir die 10% zurück. Das Volk hat aus Habsucht und aus Mangel an Gottvertrauen das nicht getan oft. Hat ihr Einkommen zurückgehalten. Haben gesagt, oh, ich kann mir es nicht leisten, fürs Reich Gottes zu geben. Zumindest nicht aufopfernd, spürbar. Und auch so viele Christen heute denken so, oder? Denken, ist alles gut, wenn sie ihre 2,50 € in die Spendenbox schmeißen. oder ins Körbchen, was immer es ist, und denken, es ist gut. Aber Gott sagt, es ist nicht gut. Gott sagt, ich möchte, dass du spürbar, dass du aufopfernd gibst. Dass du anerkennst, dass mir alles gehört. Dass ich der Herr über dein Portemonnaie bin. Dass ich dein Versorger bin. Gott möchte nicht, dass wir selbst genügsam sind. Er will, dass wir im Gottvertrauen leben und unser Geben ist ein Ausdruck davon. Gott möchte, dass wir Geber sind wie er und nicht Nehmer wie der Teufel. Und auch wenn ich persönlich glaube, dass Gott uns im Neuen Testament nicht festgelegt hat auf einen gesetzlichen Betrag, 10% oder 20%, aber Gott will, dass wir Geber sind, mit einem fröhlichen Herzen, heißt im Neuen Testament. Also da merkt man auch schon, wenn wir nicht mit einem fröhlichen Herzen geben können, dann stimmt wieder was mit unserem Herzen nicht. Dann brauchen wir sein Wirken an unserem Herzen. Gott möchte, dass wir freigebige Menschen sind wie unser Gott. In der Zeit nach dem babylonischen Exil, als das Volk zurückgekehrt ist, oder ein kleiner Teil des Volkes eigentlich nur, nach Jerusalem, da wurde der Tempeldienst vernachlässigt, weil die Leviten und die Priester sich Jobs suchen mussten, um ihre Familien zu ernähren und nicht freigesetzt waren, ihren Dienst an dem Tempel und geistlichen Dienst zu tun. Und die Konsequenz davon war wieder, dass das Volk Gottes geistlich schwach war. Und die Propheten kritisieren das im Alten Testament. Man kann es auch auf heute umlegen. Es gibt einen amerikanischen Ökonomen, Calvin Beisner heißt er, der hat mal ausgerechnet, wenn nur alle amerikanischen Christen, die sich selbst als wiedergeborene, lebendige Christen bezeichnen, wenn die alle nur auf diesem Standard vom Alten Testament leben würden und 10% ihres Einkommens geben würden, dann wären nicht nur alle Gemeinden und Pastoren und Missionare und das Reich Gottes gut versorgt, dann könnten die das Hungerproblem der ganzen Welt lösen. Wow. Und wäre das nicht ein Zeugnis? Wäre das nicht ein Licht in dieser Welt, wenn wir Christen alle Hungernden dieser Welt ernähren könnten oder ernähren würden? Wir können es. 10%. Das ist ein Klacks für uns eigentlich in unserer wohlhabenden Gesellschaft. Wir können alle noch sehr gut und wahrscheinlich sogar nach luxuriös leben mit 90%. Und ich weiß gar nicht, ob Gott uns dazu berufen hat, ein luxuriöses Leben zu leben. Ich sehe eher in der Bibel, wenn du mehr hast, als du selber brauchst, dann hat Gott dir das anvertraut als Verwalter eben wieder, um anderen zu dienen, um anderen zu geben, die weniger haben oder die Armut leiden oder vielleicht nicht genug haben. Nicht, dass wir für uns selbst immer mehr, immer neue Luxusgüter anhäufen, die wir gar nicht oder fast gar nicht brauchen. Ich meine, ich kenne Leute in Österreich, die haben sich ein Boot angeschafft und weil alle ständig am Schaffen sind und im Hamsterrad sind, nutzen sie das ein oder zwei Wochen im Jahr. Das ist totaler Schwachsinn, das macht nicht mal rational Sinn. Und Gott sagt, vertrau mir. Gott sagt sogar, prüft mich darin. Im Vers 10 Malachi. Bringt mir den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das ist Gottes Verheißung. Kann es sein, dass wir uns selbst berauben? Dass wir uns selbst bestehlen, dass wir Segnungen verpassen, weil wir nicht gewillt sind, diese Glaubensschritte zu gehen mit den Finanzen, die Gott uns anvertraut hat, weil wir Gott nicht Herr sein lassen über unsere Finanzen. Der Evangelist Dwight Moody hat mal gesagt, Ich kann mehr über die Geistlichkeit eines Menschen aus seinem Scheckbuch als aus seinem Gebetsbuch erfahren. Da sieht man nämlich wirklich die praktischen, realen Prioritäten. Papier ist geduldig, ne? Und denkt nicht nur an Geld, denkt auch an Zeit zum Beispiel. Und Zeit ist Geld oft, ne? Deswegen ist uns Geld so wichtig. Deswegen hängt unser Herz dran. Könnt auch an unsere Gaben denken. Aber unser Geben, unser materielles Geben ist ein ganz gutes Thermometer. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Und das ist, was Gott wirklich will. Er braucht deine Kohle nicht, aber Gott will dein Herz. Und ich überlasse es euch, jedem Einzelnen drüber zu beten, was es für euch konkret bedeutet. Aber lasst uns beten um Freimut im Geben. Um Gott vertrauen. Ihm zur Ehre. Und Ehre ist ein gutes Stichwort. Das ist auch was, was wir klauen können. Das Zweite, wir können Gott auch seine Ehre klauen. Das tun wir, wenn wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen und so tun, als hätten wir selbst alles geschaffen, was er uns in seiner Gnade geschenkt hat, wozu er uns die Gaben gegeben hat und die Ressourcen gegeben hat und die Gelegenheit gegeben hat. Ich meine, wir alle könnten irgendwo im Dschungel geboren worden sein, mit nichts. Alles, was wir haben, ist Gottes Geschenk. Jede Gelegenheit, die wir haben, jede Gabe, die wir haben, all unsere Möglichkeiten. Und wir können Gott die Ehre klauen, wenn wir so tun, als wow, hätten wir das alles geschafft. Wow, wow, was für ein tolles Gemeindehaus wir uns nicht gebaut haben. Biblisches Beispiel ist der König Nebukadnezar. In Daniel 4, da hat er gesagt, ist das nicht das große Babel, das ich durch meine Stärke und meine Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Habe ich das nicht alles getan? Und er war der mächtigste Mann der Welt, der Donald Trump seiner Zeit. König Nebukadnezar war vielleicht ähnlich stolz. Und wir haben dienstagabends in der Bibelstunde gelernt, dass der Nebukadnezar eigentlich nur ein Werkzeug war in Gottes Händen, das er gebraucht hat, um sein Volk zu züchtigen und in der Weltgeschichte zu wirken. Und wenn ihr die Geschichte kennt, da in Daniel 4, Gott musste den Nebukadnezar züchtigen. Er musste ihn wieder auf den Boden zurückholen. Er musste erst mal 7 Jahre lang ohne seinen Verstand leben. Wie ein Tier lesen wir da. Um diesen Hochmut zu brechen. Und dann hat er Gott angebetet. Also lasst uns nicht sagen, wow, es ist kein Wunder, dass die Gemeinde am Wachsen ist oder dass der Hauskreis am Wachsen ist. Ich meine, kein Wunder bei dem Pastor und bei dem Hauskreisleiter und bei dem Lobpreisleiter. Hey, die Wahrheit ist, die Gemeinde ist auch schon geschrumpft bei dem Pastor und dem Lobpreisleiter und es ist alles reine Gnade. Gott allein die Ehre. Ich mag das, der Komponist Bach hat unter jedes seiner Werke SDG geschrieben, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. In Jesaja 42, Vers 8 heißt es, ich bin Jahwe, das ist mein Name, sagt der Gott, und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Apostelgeschichte 20, Vers 30, da warnt der Apostel Paulus die Ältesten in Ephesus und er sagt, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also Menschen nicht zu Jesus hinzuführen, sondern Menschen, um mich zu sammeln, so meine eigene Anhängerschaft zu sammeln als geistlicher Leiter. Das ist auch Diebstahl. Da bestehlen wir auch Gott. Und meistens geht es auch einher, die Kinder Gottes, die Herde Gottes zu bestehlen. denkt an das Wohlstandsevangelium, da gibt es eine ganze Theologie drum, wo Druck ausgeübt wird auf Leute, sagen, wenn du mir 10 Euro gibst, dann wird Gott dir 10 Euro oder 10-fach zurückgeben, dann wird Gott dir 100 Euro zurückgeben. Also sie appellieren eigentlich wieder auf die Habsucht, an die Habsucht der Menschen. Und manche von diesen Evangelisten unter Anführungszeichen gehen nach Afrika zu den armen Leuten und predigen ihnen diesen Schrott und ziehen denen noch das letzte Geld aus der Tasche und dann fliegen sie im Jet nach Hause in ihre Villa und zu ihren Luxusautos. Das ist Diebstahl. Werden eines Tages vor Gott stehen müssen und sich rechtfertigen müssen. Also der erste, den wir bestehlen können, ist Gott. Und die Frage ist da, gehörst du Gott mit allem, was du bist und wirklich mit allem, was du hast? Siehst du dich wirklich nur als Verwalter oder bist du zum Eigentümer geworden in deinem Denken? Dann musst du umdenken, dein Denken erneuern, Buße tun. Zweitens, und daran denken wir wahrscheinlich vor allem, wenn wir hören, du sollst nicht stehlen, wir können unsere Mitmenschen bestehlen. Aber da die eigentlich Verwalter sind von dem, was Gott gehört, bestiehlt jeder, der seinen Mitmenschen bestiehlt, eigentlich auch Gott. Ne? Und ich denke mal, ich hoffe mal, die meisten von uns haben noch nie eine Bank überfallen und noch nie ein Auto geklaut oder der alten Frau die Handtasche auf der Straße aus der Hand gerissen oder im Laden geklaut. Wisst ihr, durch Ladendiebstahl, habe ich gelesen, entstehen in Deutschland jährlich ein Schaden von ca. 2,2 Milliarden Euro in jedem Jahr. Das ist eine Riesensache. Durch Fahrraddiebstahl allein entsteht ein Schaden von 100 Millionen jedes Jahr in Deutschland. Also Klauen ist so ein Stück weit Volkssport, wenn man sich die Zahlen ansieht. Irgendjemand muss das ja machen. Aber ich hoffe, es betrifft uns nicht. Wir sind ja brave Christen, ne? Wir gehen ja in die Gemeinde. Ich hoffe, wir klauen nicht so offensichtlich. Aber sag jetzt nicht, okay, cool, ich habe noch nie eine Bank überfallen, ich habe kein Problem mit diesem Gebot. Lass uns mal ein bisschen weiter überlegen. Schon mal ein Videospiel illegal runtergeladen? Oder ein Film oder Musik runtergeladen oder illegal kopiert von der CD von wem anderen. Schon mal die Steuererklärung ein bisschen hingebogen, damit man noch unter die Grenze passt, damit man weniger bezahlen muss. Schon mal im Büro kopiert, für dich privat daheim, ohne danach zu fragen. Oder mal ein bisschen telefoniert, die Tante in Amerika angerufen, auf Firmenkosten. Oder schon mal einen Kugelschreiber mitgehen lassen, oder Papier, oder vielleicht ein Stück Rohr oder den Draht, den du brauchst von der Firma. Ich habe auch gelesen, durch Diebstahl am Arbeitsplatz entsteht nur im Einzelhandel jährlich ein Schaden von knapp 1 Milliarde Euro in Deutschland. In deutschen Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitern entsteht jährlich ein Schaden von über 3,5 Milliarden Euro, weil die Mitarbeiter was mitgehen lassen. Schwund nennen wir das, ne? Ups, das passiert schnell, gell? Hast du dich da schon dran beteiligt? Mal. Oder wie wäre es mit dem Zeitdiebstahl? Du hast einen Vertrag unterzeichnet mit deinem Arbeitgeber, dass du ehrliche 8 Stunden arbeitest, jeden Tag. Und dafür wirst du bezahlt. Verlängerst du schon mal die Mittagspause ein bisschen? Oder liest mal die Zeitung am Klo? Oder hörst schon mal halbe Stunde vor Arbeitsschluss auf zu arbeiten und tratschst mit den Kollegen, trinkst Kaffee? Dann bestiehlst du deine Firma eigentlich, oder? Geht natürlich auch umgekehrt. Wenn du Chef bist, bezahlst du deine Mitarbeiter ehrlich ihre Überstunden? Oder gehst du davon aus, dass die alle ein bisschen mehr schaffen müssen für dich gratis? Oder dass du ihnen den zustehenden Urlaub vorenthältst oder solche Sachen. Das ist Diebstahl. Oder hast du schon mal was kaputt gemacht und dich davon geschlichen, ohne den Schaden zu melden, ohne den Schaden zu begleichen? Ist auch Diebstahl. Oder Schulden nicht zurückgezahlt? Es gibt bei uns den Privatkonkurs, das ist eigentlich eine legale Möglichkeit des Diebstahls. Selbe gilt natürlich auch für Firmen. Weil Banken werden auf Steuerkosten gerettet. Eigentlich ist es Diebstahl, ne? Datendiebstahl ist ein großes Thema heute. Viele Firmen leben davon. Google, Facebook sind riesige Datensammelmaschinen. Und hey, wenn du deine Daten freiwillig hergibst, ist ja okay. Aber wenn sie das so geheim machen, ohne dass du es weißt, ist es Diebstahl. Natürlich können auch Unternehmen oder Organisationen oder ich denke auch Regierungen zu Dieben werden. Beispiel, mit dem ich mich rumkämpfe, ist die GEZ oder Beitragsservice. Der versucht, die Nichtnutzer abzuzocken. Selbst wenn sie vielleicht ein Gewissensproblem haben dabei, Pornografie zu finanzieren und Christenverunglimpfung und solche Sachen, zerstörerische Sendungen. Also auch Organisationen und Regierungen können stehlen, würde ich mal sagen. Und ich finde das als Soziologe ein sehr spannendes Thema. Aber ich möchte euch nicht weiter damit belasten heute. Ich denke, wir haben genug zu kauen, wenn wir es auf der persönlichen Ebene für uns lassen. Aber ich würde sagen, auch für Organisationen und für Regierungen gilt dieses Gebot. Leute nicht mehr abzuzocken, als eine Regierung es zum Beispiel für die von Gott zugedachte Aufgabe braucht. Johannes der Täufer hat zumindest den Steuereintreibern gesagt, verlangt nicht mehr, als euch zusteht. Man kann ungerechtfertigte Zinsen verlangen. Na, weil der andere schwach ist, weil er in der Notlage ist, haue ich so viel Zinsen drauf, wie es nur irgendwie geht. Wir könnten auch an nicht materielle Dinge denken. Letzte Woche zum Beispiel haben wir 1. Korinther 7 gelesen, dass Gott da zu den Ehepartnern sagt, dein Leib gehört nicht dir selbst, sondern erstens Gott und dann zweitens deinem Ehepartner. Und er sagt, entzieht euch einander nicht. Wenn du dich deinem Partner entziehst, dann beraubst du ihn. Du kannst jemanden, den Mann oder die Frau, ausspannen. Das ist auch Diebstahl. Man kann geistliches Eigentum stehlen. Ich habe gelesen, in manchen Fachbereichen werden 30% aller Seminararbeiten abgeschrieben, also sind Plagiate. Und natürlich, wir könnten an Politiker denken, ich möchte keine Namen nennen, aber es gab ja diverse Prominente, die auch ihre Doktorarbeiten abgeschrieben haben. Das ist Diebstahl. Wenn wir fotografieren, wo Fotografieren verboten steht, da bin ich schon schuldig geworden, sicher. Ich überlasse es euch, euer Gewissen zu erforschen. Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Und dieses 8. Gebot, es ist eine Sünde. Und es ist keine Bagatellsünde. Und in der Bibel steht, wenn du ein Gebot gebrochen hast, dann bist du am ganzen Gesetz schuldig geworden, dann bist du ein Gesetzesbrecher. Und dann wirst du im Gericht verurteilt werden, denn Gott ist ein absolut gerechter Gott. Also, wenn du als Dieb vor Gott stehst, das ist dein Stand vor ihm. Auf der anderen Seite ist auch Diebstahl nicht die eine unvergebbare Sünde. Deswegen ist Jesus gekommen, um uns zu befreien von unserer Schuld, um uns reinzuwaschen von unseren Sünden. Aber auch dieses 8. Gebot, denke ich, hilft den meisten, vielen von uns, zu erkennen, dass wir schuldig sind vor Gott. Dass wir auf uns allein gestellt nicht in den Himmel kommen werden, sondern gerichtet werden. Und das ist gut, das ist Gottes Gnade wieder, wenn wir das erkennen dürfen. Und dieses achte Gebot sollte uns wieder zu Jesus treiben. Und ich möchte dich einladen, wenn du noch nie zu Jesus gekommen bist, um Vergebung von deinen Sünden zu bekommen, wenn du dich noch nie ihm anvertraut hast, gesagt hast, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und wir müssen eine Entscheidung treffen. Du wirst kein Christ, weil du hier in den Gottesdienst gehst. Du wirst auch nicht ein Hamburger, weil du zum McDonald's gehst oder ein Auto, weil du in die Garage gehst. Das sind äußerliche Dinge. Nee, du musst eine persönliche Entscheidung treffen. Du musst dich persönlich Jesus anvertrauen. Und wenn Gott dir heute die Gnade geschenkt hat, zu erkennen, dass du nicht gut genug bist, dass du ein Dieb bist, wirst du es heute tun, möchte ich einladen, einen einfachen Gebet, dich Jesus hinzuwenden und dich ihm anzuvertrauen und ihm zum Herrn deines Lebens zu machen. Das ist, was er rechtmäßig eigentlich ist, aufzuhören, ein Dieb zu sein, Gott zu bestehlen und deinen Platz einzunehmen, wozu er dich geschaffen hat. Und wenn du gerne möchtest, dass jemand mit dir betet, dann komm doch auf irgendjemanden von uns zu. Wir tun das gerne, wir freuen uns alle darüber. Und die Bibel sagt uns, Jesus hat es gesagt, der Himmel freut sich über jeden Sünder, der umkehrt. Da wird ein Fest gefeiert, eine Party im Himmel. Also herzliche Einladung zu kommen. Was kannst du tun, wenn du erkannt hast, dass du ein Dieb bist? Drei Dinge, ganz kurz. Erste, Buße tun. Buße tun heißt nichts anderes als umkehren, zu sagen, okay, das ist falsch, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben, ich bin in die falsche Richtung gelaufen und ich kehre um zu dir, Jesus, und ich möchte mit dir in die richtige Richtung gehen. Das Zweite ist, wir sollen Wiedergutmachung machen, soweit es möglich ist. Wir sehen es im Alten Testament, wenn jemand geklaut hat, dann war es erforderlich, dass er das Geklaute zurückgibt. Natürlich, du konntest nicht einfach sagen, oh, tut mir leid, ich tue Buße und damit ist es geregelt. Nee, den Schaden wieder gut machen, soweit es möglich ist. Es ist nicht immer möglich, aber gerade wenn wir geklaut haben, ist es meistens möglich. Wenn wir jemanden umgebracht haben, ist es schwieriger, es wieder gut zu machen. Und dann drittens sagt uns Gott in seinem Wort, sollen wir anfangen, ehrlich und hart zu arbeiten und dann zu teilen bzw. zu geben von dem Einkommen, das wir verdient haben. Epheserbrief, Vers 4, Kapitel 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Also wir müssen unsere alten Angewohnheiten ablegen, unsere schlechten, und durch neue gottgefällige Angewohnheiten ersetzen. Nur weil du gerade nicht stiehlst, heißt das nicht, dass du kein Dieb bist. Vielleicht hast du gerade keine Gelegenheit. Aber es ist im Herzen. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung im Herzen. Wir brauchen ein erneuertes Denken. Wir brauchen neue gottgefällige Angewohnheiten. Und Gott sagt uns, die beste Medizin gegen Habsucht, die Wurzel von Diebstahl, ist geben. Jedes Mal, wenn wir geben, geben wir ein Stück von unserer Selbstsucht und unserer Habsucht weg. Alles klar? Lass uns beten zum Abschluss. Wow, Vater, dein Wort, es trifft uns. Dein Wort sagt uns, dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und dass es durchdringt zwischen Seele und Geist, zwischen dem, was menschlich ist und dem, was geistlich ist. Und das ist gut. Und immer wieder trifft uns dein Wort und überführt uns dein Wort. Und Herr, wir wollen das zulassen. Wir wollen nicht unsere Herzen verhärten. Wir wollen es zulassen. Wir wollen sagen, wie David gebetet hat im Psalm 139, erforsche mein Herz und sieh, ob irgendein gottloser Weg in mir ist. Danke, dass du treu bist, es immer zu tun. Und Vater, ich bete jetzt, dass du uns weiche Herzen gibst, umzukehren, zu dir zu laufen, Jesus, und die Dinge auch in Ordnung zu bringen, umzudenken und unser Leben zu ändern, wo das nötig ist. Danke, Herr, dass du klar in unser Leben sprichst. Danke, dass dein Wort verständlich ist. Danke, dass du nicht um einen heißen Brei rumredest. Vater, gib uns jeden ganz große geistliche Klarheit, wo wir stehen, in Beziehung mit dir und auch in Bezug zu diesem Gebot. Und schenk uns Gnade. Schenk uns Gnade, dich Herr sein zu lassen über alles in unserem Leben. Wir gehören dir, denn du hast uns erkauft mit deinem Leben. Und dafür sind wir so dankbar, Jesus. Segne uns jetzt, wenn wir von hier rausgehen. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Begleite uns mit deiner Gegenwart und schenk uns sensible Herzen, dass wir geistlich hören.